Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Wer einen triftigen medizinischen Grund hat, der kann sich in Ausnahmefällen von einem Arzt von der Pflicht befreien lassen, eine Alltagsmaske zu tragen. Etwa für den Schulbus oder den Zutritt zu einer Behörde oder für die Teilnahme an einer Demonstration. Aber es gibt Ärzte, die diese Atteste offenbar blanko ausstellen, aus Gefälligkeit. Oder weil sie selbst Corona-Leugner oder Gegner der Schutzmaßnahmen sind. Dagegen geht das Berliner Landeskriminalamt nun vor. In Hannover versucht ein Wohnzimmerkino mit Kreativität, den Auswirkungen des Corona-Lockdowns entgegenzutreten. Wir berichten von dort und ich spreche mit dem Polizeisprecher von Frankfurt am Main über die Vorbereitungen auf die Silvesternacht. Ich bin Tobias Ullmeier. Hallo. Keine Lust auf Alltagsmaske, zu unbequem, kein Problem. Manchmal muss man einfach nur den richtigen Arzt kennen, der einem einen Attest ausstellt, ohne medizinische Indikation. In Berlin ermittelt das Landeskriminalamt in dutzenden Fällen gegen Ärzte wegen solcher falscher Corona-Atteste. Manfred Götzke in Berlin. Was genau wird den Ärzten denn vorgeworfen?
Ja, es laufen in Berlin zurzeit 100 Ermittlungsverfahren gegen Ärzte, die falsche Maskenatteste ausgestellt haben sollen. Ja, und da ist die Polizei, die ist auf falsche Atteste auf Corona-Leugner-Demos aufmerksam geworden, wo die Leute ohne Maske die dann einfach vorgezeigt haben. Und da gibt's zwei Fälle, kann man im Grunde sagen. Am offensichtlichsten ist das, dass Ärzte Blanko-Atteste auf ihren Seiten anbieten. Die kann man dann einfach runterladen und seinen Namen eintragen. Und andere, die geben keine eindeutigen medizinischen Gründe an. Da steht dann, man muss Maske nicht tragen, weil es aus medizinischen Gründen nicht möglich ist. Das reicht nicht. Also die Ärzte müssen schon sehr konkret angeben, warum für den eine Ausnahme gilt. Und da sind die Hürden durchaus hoch. Die Ärztekammer in Berlin, die schreibt auf ihrer Seite, eine globale Ausnahme der Maskenpflicht, die gilt nur für Menschen mit schweren Atemwegserkrankungen oder für Menschen mit einer geistigen Behinderung oder einer schweren psychiatrischen Störung, die das nicht tolerieren. Ja, und den Ärzten droht wegen dieser Gefälligkeitsatteste eine Geldbuße von bis zu 10.000 Euro und wird ihnen nachgewiesen, dass sie das Ganze systematisch machen, bis zu 100.000 Euro. In letzter Konsequenz verlieren sie auch ihre Approbation.
Was mir so auffällt, wenn ich durch die sozialen Medien mich arbeite, da sind doch verhältnismäßig viele Ärzte, die sich da als Corona-Leugner hervortun. Oder ist das nur eine gefühlte Wahrheit?
Vielleicht ist es eine gefühlte Wahrheit. Es ist ja bei diesen Corona-Leugnern immer so, dass die wenigen besonders laut sind. Aber es ist natürlich schon auch sonderbar, dass gerade in dieser Berufsgruppe, die sich am besten informieren kann, die ja auch eine besondere Sorgfalts- und Verantwortungspflicht für die Patienten hat, es diese Masse an Corona-Leugnern gibt. Warum das so ist, da hat mir gerade eben der Präsident der Ärztekammer Berlin, Günther Joritz, ein Interview gegeben. Der erklärt sich das Ganze so.
Dass die anfällig sind, liegt möglicherweise daran, dass in dem Selbstverständnis, dass ich als Arzt für meine Patienten immer das Beste mache und das, was ich tue, mehr Gutes tut, als möglicherweise Schaden anrichtet, die Leute dann auch, wenn sie denn charakterlich nicht ausreichend stabil sind, sich selber überschätzen. Dieses Ausmaß an Selbstüberzeugung, ich weiß, dass ich gut bin, ist sicherlich ein wichtiger Faktor zur Erklärung, warum die Leute nicht in der Lage sind, ihre eigenen Grenzen zu erkennen.
Ja, und diese Ärzte, die hören dann offenbar auch gerne auf prominente Kollegen in der Corona-Leugner-Szene. Der bekannteste dürfte Bodo Schiffmann sein, Mitgründer der Querdenker. Der hat mehr als 100.000 Abonnenten auf Telegram, wo er dann regelmäßig verkündet, dass Maskentragen gefährlich ist und die Pandemie eine Lüge sei und gegen den übrigens auch wegen falscher Atteste ermittelt wird.
Wie gravierend ist das Problem?
Allein in Berlin geht die Ärztekammer zurzeit mehr als 180 Verdachtsfällen von Berufspflichtverletzungen und Straftaten nach. Deutschlandweite Zahlen, die habe ich jetzt leider nicht recherchieren können, aber das sind natürlich ohnehin nur die Fälle, die den Kammern bekannt sind. Der Präsident der Berliner Ärztekammer, der ruft deshalb auch Patienten auf, Kollegen zu melden, die Corona leugnen. Denn das Problem ist ja, dass ein Arzt seine komplette Patientenschaft da verunsichern kann. Manche bezeichnen das Ganze auch schon als, diese Ärzte schon als Superspreader von Fake News. Ja, und richtig problematisch wird es, wenn es um die Corona-Impfung geht. Da warnt dann eine Berliner Frauenärztin zum Beispiel Patientin vor vermeintlichen Corona-Zwangsimpfungen, gegen die man sich wehren solle. Andere agitieren, dass man an der Impfung sterben könne. Und das kann natürlich Menschen, die ohnehin da verunsichert sind, unsicher sind wegen der Impfung, auch von dieser Impfung abhalten. Also das ist schon ein großes Problem.
Handelt es sich eigentlich um Einzelfälle jetzt bei diesen gefälschten Attesten oder auch bei den Corona-Leugnern unter den Ärzten, die Sie da gerade beschreiben, oder organisieren die sich auch?
Die organisieren sich durchaus. Also da gibt es inzwischen diverse Gruppen von Corona-Leugner-Ärzten. Eine nennt sich Ärzte für Aufklärung. Die warnen vor einer Fake-Pandemie. Mehrere hundert Ärzte unterstützen namentlich diese Gruppe, die Corona als Fake darstellt. Und die hat kürzlich auch in Neukölln Flyer verteilt, wovon auch vor einer Impfung gewarnt werde mit dem Satz, wenn auch nur 0,1% an dieser Impfung sterben, dann haben wir 80.000 Tote. Das ist natürlich alles überhaupt nicht belegt. Eine andere Gruppe, da sind mehr als 280 Ärzte organisiert, haben einen offenen Brief an die Kanzlerin gerichtet. Ärzte stehen auf, heißt diese Gruppe, wo auch vor der Impfung gewarnt wird. Und eine andere Gruppe, Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit und Demokratie, die wurde von Querdenkenmann Bodo Schiffmann gegründet, hat 14.000 Unterstützer und offenbar auch Geld, denn sie schaltet Anzeigen in Zeitungen und hat sogar eine eigene Fernsehshow beim österreichischen Sender Servus TV.
Und wie gehen die Ärztekammern ganz kurz noch damit um?
Die gehen diesen Fällen nach und die Ärzte, die kriegen dann erstmal Post.
Wir gehen sämtlichen Hinweisen nach, dass Ärzte Falschaussagen verbreiten, bis hin, Entschuldigung, an jenseits der Grenze von Wahnvorstellungen. Die kriegen alle von uns erstmal ganz banal Post nach dem Motto, wir haben gehört, dass sie die und die Äußerungen gemacht haben. Hier geht er bis in die Verchippung. Also da sind die Ärzte genauso Menschen wie andere auch. Die allermeisten reagieren sofort darauf und sagen, nein, haben wir so nicht gemeint, nicht gemacht und rudern wieder zurück. Damit kann man schon einen Großteil abstellen. Bei den ganz gefährlichen Geschichten geht es direkt an den Staatsanwalt.
Sagt der Präsident der Berliner Ärztekammer, Günter Jonitz.
Vielen Dank, Manfred Götzke, live in Berlin. Dort ermittelt das Landeskriminalamt gegen Ärzte, die zu Unrecht Atteste ausstellen, um Menschen von der Maskenpflicht zu befreien.
Leben mit dem Virus.
Perspektiven in der Pandemie.
Die Pandemie hat besonders Kulturtreibende getroffen. Seit Monaten haben viele von ihnen keine Einnahmen. Staatshilfen sind oft nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Dabei sind die meisten von ihnen ohnehin finanziell nicht auf Rosen gebettet. Da ist viel Idealismus gefragt, Improvisationskunst. So auch beim Kino Lodderbast in Hannovers Südstadt. Kaum größer als ein Wohnzimmer und doch glaubt man den Online-Bewertungen das beliebteste Lichtspielhaus in Deutschland. Für unsere Serie Leben mit dem Virus hat unser Korrespondent Alexander Budde das Lodderbast besucht und uns diese Reportage geschickt.
Es ist schon ein bisschen traurig, dass hier dieses Kino einfach ohne Gäste dasteht. Also ja, eine bizarre Zeit, in der wir leben, aber es ist vorübergehend, das ist das Gute daran.
Wiebke Thomsen lächelt tapfer. Die 38-Jährige steht im Kinoraum, der von der Größe mehr an ein Wohnzimmer erinnert. Wo sich im Frühjahr noch das Publikum auf bunten 50er-Jahre-Sesseln flätzte, stapeln sich jetzt Getränkekisten. Die Leinwand ist mit Plastikfolie abgehangen, als Schutz vor Kochdämpfen und Fettspritzern. Die Theke im hinteren Teil des Raumes hat das Betreiberpaar Wiebke und Johannes Thomsen zur Küche umgebaut.
Guten Appetit, euch. Ich hab hier Tüten. Mach es gleich hier vorne dann rein in deine Tüte.
Um wenigstens noch ein wenig Geld zu verdienen, verkaufen die Thomsens hier in Hannovers Südstadt Grünkohl to go. Hungrige Nachbarn und treue Cineasten stehen Schlange.
Dadurch, dass die nun so klein sind und die Auflagen so waren, dass sie nicht aufmachen konnten, waren wir halt alle ein bisschen traurig und die Grünkohl-Idee ist einfach mega.
Ich habe das wirklich nur durch Zeitung erfahren, dass es hier überhaupt dieses Kino Lodderbast gibt und ich fand die Idee ganz toll. Und die Art und Weise, wie sie sich über Wasser halten, erst recht.
In besseren Zeiten fielen die Gäste hier gleich durch die Tür in die erste Reihe. Die Thomsens reichten Popcorn, Bier, Schwarzbrotstullen und zeigten Filme, die sonst nirgendwo zu sehen waren. Gern auch gepflegten Trash wie den Horrorkult Sharknado. Laut diesjährigem Online-Voting ist das Lodderbust nicht nur das kleinste Kino Hannovers, sondern auch das beliebteste Filmhaus bundesweit. Doch seit Mitte März blieben die Filmprojektoren hier still. Intimer Filmgenuss auf engstem Raum und Corona-Pandemie sind unvereinbar, sagt Wiebke Thomsen.
Ganz ehrlich, unsere erste Reaktion war, wir setzen uns erstmal hin und heulen, weil wir haben gerade 2018 mit spitzen Fingern einen eigenen Betrieb aufgebaut und das ist natürlich erstmal ein Klopper. Aber wir haben uns relativ schnell berappelt und haben tatsächlich, ich glaube, 10 Tage später angefangen, ein Online-Kino zu machen. Und wir haben eben versucht, das, was wir bei uns im Kino haben, nämlich dieses gemeinschaftliche über Filme sprechen, genau das ins Digitale rüberzubringen.
Die Thomsens investieren in professionelle Streaming-Technik. Ihr kostenloses Online-Kino zeigt deutschsprachige Premieren. In den Sommermonaten tauschen sich insgesamt über 60.000 Gäste auf der Lodderbust-Plattform mit RegisseurInnen und anderen Filmschaffenden aus.
Und was uns wichtig war und was wirklich toll funktioniert hat, ist, dass die Zuschauer per Chat auch an dem Gespräch teilnehmen konnten. Und da wurden noch stundenlange Diskussionen manchmal über irgendwelche filmästhetischen Feinheiten geführt.
Erinnert sich die gelernte Kultur- und Filmwissenschaftlerin Thomsen.
Anfangs war das vielleicht eine Notlösung, aber es ist wirklich spannend. Wir haben gedacht, man kann auch sehr alternative, sehr außergewöhnliche Filme auch Leuten zugänglich machen, die zum Beispiel auf dem Land wohnen, die nicht in der Großstadt sind, Leuten, die mit kleinen Kindern zu Hause sitzen. Und das waren auch so Sachen, wo wir gedacht haben, das hat total Potenzial.
Unterdessen gehen die Thomsens hart mit ihrer Branche ins Gericht. Seit Jahren falle den deutschen Kinobetreibern kein Konzept ein, um der Konkurrenz von Netflix und Co. etwas entgegenzusetzen. Stattdessen hätten sie immer nur mit Mainstream auf den wirtschaftlichen Erfolg geschielt, schimpft Wiebke Thomsen, nur um sich jetzt als systemrelevant für den Kulturbetrieb zu erklären.
Generell ist es so, dass ich glaube, dass die Corona-Krise im Kino ganz viele Sachen offengelegt hat, die vorher schon im Argen lagen. Und was wir denken, was die Zukunft des Kinos sein muss, ist, dass man ein kuratiertes Programm anbietet. Das heißt, aus diesem ganzen Wust der Möglichkeit zu sagen, ich habe euch diesen hier ausgewählt, weil dieser Film ist ganz besonders. Der wäre für euch untergegangen in der Masse des Angebots.
Geld verdienen die Thomsens mit ihrem Online-Kino nicht. Niedersachsen knausere zudem bei der Nothilfe, klagen sie. Mit dem Verkauf von Grünkohl und Gutscheinen haben die beiden Filmenthusiasten ihren eigenen Rettungsschirm aufgespannt. Im digitalen Format sind weitere Filmreihen geplant. Wiebke Thomsen glaubt auch fest an die physische Wiedereröffnung des Lodderbust im neuen Jahr. Feiern will die Kinobetreiberin das mit einem eigenen Filmfestival, das sie seit Monaten vorbereitet.
3 bis 5 Filme am Tag werden wir zeigen und wir haben jetzt schon unglaubliche Einreichungen aus der ganzen Welt bekommen. Unglaublich tolle Filme und wir werden auf jeden Fall mit einem Knall wieder anfangen, wenn wir wieder aufmachen.
Aufgeben gilt nicht. Alexander Budde über das Lodderbust Kleinkino in Hannover. Morgen um Mitternacht ist es endlich vorbei, dieses 2020, das so viel Leid, so viele Einschränkungen über die Menschen gebracht hat. Da ist viel Hoffnung geknüpft an das neue Jahr. Hoffnung, der viele Menschen Ausdruck verleihen, indem sie Feuerwerke zünden, böllern, sich treffen mit anderen Menschen, Alkohol trinken, einfach unbeschwert feiern. Aber das wird morgen nur sehr bedingt möglich sein. Stellenweise Böllerverbote, Feuerwerksverkaufsverbote, Versammlungsverbote, Abstandsgebote, Alkoholverbote. Viel bleibt da nicht. Darüber, wie diese Restriktionen durchgesetzt werden sollen, möchte ich jetzt sprechen mit Benjamin Viviora, Sprecher des Polizeipräsidiums der Stadt Frankfurt am Main. Hallo, Herr Viviora.
Guten Tag, Herr Oehlmeier.
Herr Viviora, wie bereiten Sie sich denn auf die Silvesternacht vor?
Ja, wie Sie schon gesagt haben, ist dieses Silvester ein völlig anderes als zu dem, wie wir es die letzten Jahre hatten. Kontaktbeschränkungen, Alkohol und Feuerverbot im öffentlichen Raum, Feuerwerksverbot, publikumswirksamen Plätzen. Das alles ist so die Ausgangslage. Und wir gehen daher von der Polizei Frankfurt von einer dynamischen Nacht aus und sind daher flexibel aufgestellt. Unser Konzept ist, dass wir die Stadt in Sektoren eingeteilt haben. Die Örtlichkeiten, die da wichtig sind, wenn ich jetzt Hotspots sage, meine ich nicht die Corona-Hotspots, sondern unsere identifizierten aus den letzten Jahren, die haben wir in unsere Beurteilung damit reingenommen. Und müssen aber trotzdem so flexibel sein zu gucken, wo es dieses Jahr hingeht. Und deswegen werden wir in der gesamten Stadt eine starke Präsenz zeigen. Und wir werden auch mit der Stadt Frankfurt zusammenarbeiten. Die Stadtpolizei wird auch im Einsatz sein und mit uns zusammen für die Durchsetzung der Corona-Verordnung natürlich eintreten und letztendlich aber auch jeder Bürgerin und jedem Bürger einen sicheren Jahreswechsel gewährleisten.
Haben Sie denn mehr Personal als sonst oder wird es vielleicht sogar einfacher, wenn es eben Böllerverbotszonen gibt und wenn Alkohol im öffentlichen Raum verboten ist?
Also wir haben einen starken Kräfteansatz, der so gewählt ist, dass wir mit allen Eventualitäten klarkommen können. Und dann müssen wir uns einfach jetzt tatsächlich dann darauf fokussieren, wo wird irgendwas in der Stadt los sein und uns darauf dann konzentrieren.
Starker Kräfteeinsatz, was heißt das so für mich als Laien? Was muss ich mir da vorstellen, in Zahlen ausgedrückt?
In Zahlen kann ich Ihnen das gar nicht genau sagen. Wir werden so einen mittleren dreistelligen Kräfteansatz zusätzlich zum täglichen Dienst haben.
In Frankfurt gibt es ja Böllerverbotszonen, wie in vielen anderen Großstädten auch, meistens da, wo sonst viel los ist. Wie werden diese Zonen eigentlich kommuniziert? Die werden ja wahrscheinlich nicht über Straßenschilder gekennzeichnet sein.
Das weiß ich nicht, ob die Stadt Frankfurt da noch Straßenschilder aufstellt. Die Stadt Frankfurt an sich hat vor einer Woche genau eine Pressemitteilung rausgegeben, wo denn tatsächlich die in der Allgemeinverfügung genannten Orte sind, wo dieses Feuerwerksverbot gilt. Das kann man ganz grob eingrenzen, indem man sagt Bahnhofsviertel, Innenstadt, Altstadt und die nördlichen Teile von Sachsenhausen. Unter anderem, es gibt dann auch noch ein paar andere Stellen im Osten, im Norden und im Westen, wo dann tatsächlich auch ein striktes Feuerwerksverbot gilt. Abgesehen davon gibt es ja noch Verordnungen zum Sprengstoffgesetz, die auch jedes Jahr gelten. Die besagen beispielsweise, dass in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen, aber auch brandempfindliche Gebäude oder Anlagen, da ist in Frankfurt beispielsweise der Zoo zu nennen, dass da auch im Umkreis von 200 Metern ein striktes Feuerwerksverbot gilt.
Und wenn denn nun Verbote oder Gebote missachtet werden, werden sie dann hart durchgreifen oder bei kleinen Vergehen auch mal nur Belehrungen oder Ermahnungen aussprechen?
Man muss natürlich immer den konkreten Einzelfall betrachten, die Verhältnismäßigkeit immer bedenken bei polizeilichen Maßnahmen. Aber letztendlich werden wir die ganzen Geh- und Verbote dann natürlich auch konsequent durchsetzen.
Im Sommer und dann auch nochmal Anfang November hat es ja bei Ihnen in der Stadt schwere Ausschreitungen gegeben. Da wurden auch Polizisten verletzt von Randalierern. Sind Sie für solche Vorfälle auch gewappnet?
Ja, das ist natürlich alles auch mit in unsere Überlegungen für die Planung für diesen Einsatz zu Silvester eingeflossen. Wir haben tatsächlich aktuell überhaupt gar keine Erkenntnisse, dass sich so etwas wiederholen könnte. Jetzt steckt man natürlich nicht drinne. Deswegen muss man immer gucken, wie ist was los, auf Eigensicherheit achten und entsprechend dann agieren.
Gibt es Erkenntnisse darüber, dass es politische Versammlungen geben könnte, etwa von Querdenkern?
Ja, da ist uns auch nichts bekannt momentan. Sollte so etwas an Silvester aufkommen, dann werden wir die Lage beurteilen und uns angucken, was da denn sich genau gerade formiert und dann natürlich dann auch polizeiliche Maßnahmen ergreifen.
Vielen Dank, Benjamin Viviora, Polizeisprecher in Frankfurt am Main. Ihnen einen guten Rutsch und ein gutes 2021. Und das war die letzte Ausgabe unseres Ländermagazins für dieses Jahr. Nach den Nachrichten begrüßt sie Thekla Jahn zu Campus und Karriere. Sie nimmt dann unter anderem die Auswirkungen der Pandemie auf die Berufsausbildung unter die Lupe. Kommen Sie gut in 2021. Danke fürs Zuhören und tschüss, sagt Tobias Ullmeier.